Du Dirk?
Ja.
Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
Na, guten Tag nach Mainz, du armer kanzlerinnenloser Mensch, du.
Okay, guten Morgen nach Chicago. Rollkragenpulli hast du an.
Ja, heute ist ein bisschen nieselig und kühl.
Kalt.
Ja, weil es war ja Zapfenstreich gestern.
Ja, Zapfenstreich heißt es zu Ende.
Ja, Schluss aus. Wenige Tage hat sie verpasst, den Herrn Helmut zu übertreffen.
Ach so, ich habe gedacht, du hast einen Zapfenstreich gemacht, weil Chicago so langsam zu Ende geht für dich.
Nee, bei euch ist ja alles zappenduster. Wenn wir schon von Zapfen zu Zappen kommen, herrlich. Jetzt haben wir einen voll geplanten, koordinierten, sauber nachvollziehbaren Einstieg geliefert.
Ja, genau. Ich sag mal herzlich willkommen auch an unsere lieben Zuhörerinnen und lieben Zuhörer. Episode 93 hat gerade begonnen. Ja, wir machen gerade so ein bisschen Geplänkel am Anfang. Heute wird es wieder eine spannende Agenda geben mit vielen, ja, mit witzigen Punkten.
Hast du eine Agenda mit witzigen Punkten?
Bin gut vorbereitet. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Herr Dominik Petermann, der sich ja nie vorbereitet, nie Notizen macht und hin und her, der ja immer nur Filme guckt und hin und her mit seiner unendlichen Freizeit, die er hat, und dann darüber erzählt.
Das erste auf der Agenda, die ich nicht habe, ist übrigens ein Film, den ich empfehlen kann. Aber du hast dich also gut vorbereitet, ja? Also du hast ein gutes Gefühl, du bist erfolgreich gewesen.
Ich bin immer vorbereitet.
Sehr schön. Und das macht Quell mit mir. Quell macht es mit mir. Ist das nicht der Wahnsinn? Was? Jiddisch. Das ist meine jiddische Vokabel der Woche. K-V-E-L-L. Quell. Und jetzt weißt du natürlich, was das ist, gell?
Nee, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was das ist.
Das ist ehrlicher Stolz und Freude über die Erfolge von jemand anderem fühlen. Und da du dich so gut vorbereitet hast, das macht mich stolz und froh. Die Pause jetzt nicht, weil du liest jetzt noch irgendwas. Du hast dich doch nicht so gut vorbereitet, gell? Jetzt liest er, jetzt denkt er nach, jetzt weiß er nicht, was er sagen soll. Jetzt muss ich reden, dass keine peinlichen Pausen entstehen.
Nein, ich habe jetzt Hallo, hörst du mich noch? Hallo, kannst du mich noch hören? Ich habe jetzt gedacht, mit Fell, du erzählst mir die Geschichten von den Fellchen.
Von den Fellchen? Nein. Mhm. Würde ich nie machen, weil das ist die Geschichte, die du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen willst. Da hast du dich nicht lange drauf vorbereitet.
Also, auf diese Geschichte habe ich mich überhaupt null vorbereitet. Ich habe dir auch noch nie erzählt. Ich glaube, ich kenne die kaum. Aber du hast jetzt bei mir was ausgelöst mit deinem Quell, mit einem jiddischen
Sprichwort. Ja, mit die schönsten Jiddisch, Worte finde ich sowieso auf der ganzen Welt gibt es im Jiddischen. Kannst du sagen, was du willst?
Dass du dich über Frisco freust. Und ich habe gedacht, du erzählst mir die Geschichte von den Fellchen. Da gab es doch mal ein Völkchen, das hat sich jedes Jahr zu Weihnachten, haben die sich alle immer gegenseitig Fellchen geschickt. Geschenkt. Ja. Immer, jedes Jahr haben die sich Fellchen geschenkt.
So hier wie
und
die
irgendwann
Fälle.
Kam einer auf die Idee und sagt, ja, genau, das ist doch total doof. Warum schenken wir uns da alle Fellchen?
Behalten wir es halt selber.
Können wir doch auch lassen.
Ja.
Und dann haben sie angefangen, das zu lassen. Und haben sich nicht jedes Jahr mal Fellchen geschenkt.
Ja, da waren sie alle traurig.
Und irgendwann gab es keine Fellchen mehr.
Wie kriegen wir jetzt die Stimmung wieder hoch? Du hast mich jetzt total traurig.
Irgendwann gab es keine Fellchen mehr. Und ja.
Und dann kam der Weihnachtsmann und hat alles wieder gelöst oder so. Oder was auch immer.
Ja, genau. Sich gegenseitig was zu schenken, ihn hat halt doch schon einen Wert. Ja, und egal, das ist jetzt ein du hast bei mir was ausgelöst.
Genau. Ist auch schön, was wir heute für eine Folge unserer Zuhörerschaft schenken. Geil.
Und was mich bewegt, ich hatte mit ein bisschen Woche, du willst, dass ich von Erfolgen erzähle. Mein größter Erfolg, es war mein größter Misserfolg in der Woche. Ich wollte mir Winterreifen drauf machen lassen.
Ja.
Und hatte tatsächlich am Mittwoch eine Reise vor mir. Es war auch Schnee angekündigt. Also hatte ich zum Glück mit riesig Vorplanung schon vor sechs Wochen einen Termin gemacht, dass ich Winterreifen kriege und fahre dahin. gebe mein Auto ab, laufe ein bisschen rum, telefoniere, esse eine Kleinigkeit, weil die gesagt haben, die brauchen jetzt ja mindestens 40 Minuten, dann komme ich zurück. Und dann war schon eine knappe Stunde mein Auto dort und ich habe es gesehen, es ist auch auf der Hebebühne. Und dann habe ich gesagt, naja, in den nächsten paar Minuten, 3-4 Minuten, ist es ja bestimmt dann auch gleich fertig und dann kann ich auch fahren, weil ich wollte noch nach Ehningen fahren. Und dann kommt der und fragt, wo ich denn die Schrauben hätte.
Was?
Und dann sage ich, was? Ja, wo ich denn für die Felgen die Schrauben hätte.
Ja, das gibt ja unterschiedliche, durchaus. Ja. Ich habe die immer früher bei mir unter dem doppelten Boden im Kofferraum gehabt, wo auch das Werkzeug ist. Da haben die immer
reingelegt. Da hätten sie nachgeguckt, da wären sie nicht, wo ich die denn hin hätte. Und dann ich gesagt, wissen Sie, ich habe hier diese Winterreifen eingelagert bei Ihnen. Dann kam ich letztes Jahr im Herbst.
Es war aber Mainz, nicht Wiesbaden, gell? Weil ich habe dann gleich eine Story aus Wiesbaden, auch Audi.
Beim E-Master. Und dann kam ich letztes Jahr und habe gesagt, dann haben sie die Sommerreifen eingelagert, haben ja die Winterreifen drauf gemacht. Dann kam ich wieder im Frühjahr, habe das Auto hier abgegeben, wie heute auch. Ja, habe ihnen das Auto gegeben, sie haben die Winterreifen runtergemacht, haben die Sommerreifen drauf gemacht, dann kam ich zurück, habe einen Zettel unterschrieben, bin losgefahren. Jetzt komme ich heute wieder und dann fragen sie mich, wo die Schrauben sind. Ich frage mal, wo haben Sie denn die Schrauben hingetan?
Ja, sind die bei Ihnen vielleicht locker.
Wo haben Sie denn die Schrauben hingetan? Ja, viele Leute, wenn Sie wüssten, wer alles die Schrauben und was er sich verlegt und also ich bin nicht wer alle anderen Leute. Und ich sag, ich mach, ich
habe hier Service. Seit 92 Episoden.
Ja, ich habe hier und ich machte ja, ihr müsst jetzt mal mit dem Meister reden, gucken, ob er da andere Schrauben hat. Hat das Viertelstunde gedauert? Und dann kam er und sagt, das ging jetzt alles gar nicht, gibt keine Schrauben, ihr müsst mal die Sommerreifen wieder drauf machen und ja, sonst könnte ich ja nicht wegfahren. Und dann ich sage, okay, und bitte packen Sie die Winterreifen in den Kofferraum.
Ja, geht's halt woanders hin.
Und dann hat er mich angeguckt. Ja, ja, warum? Also, nee, sorry. Haben Sie gemerkt, wie Sie mit mir reden? Ich habe das jetzt ein bisschen geschönigt. Nee, und dann ich sage, und dann habe ich nichts mehr gesagt, dann ist er raus, dann haben wir Sommerreifen drauf gemacht, Winterreifenkofferraum, dann kam er zurück, muss ich einen Zettel unterschreiben. Ja, sorry, aber ich habe doch Sie nur einfach gefragt, wo die Schrauben sind. Sag ich, okay. Wissen Sie, wann wir das letzte Mal gesprochen hatten? Dann sagt er, nee. Dann sagt, sehen Sie? Da bin ich, wie immer, sagen Sie ja, nach 50 Kilometer kommen Sie nochmal für die Schrauben nachziehen. Und dann fahre ich hier auf den Hof rauf, der relativ großzügig ist. Die eine Garage war offen, da war kein Auto drin und da bin ich mit meinem Auto davor gefahren, weil ich habe das ja die letzten Jahre auch immer gemacht und kurz geguckt und dann ist meistens einer, sagt, ah, nachziehen, kommt, zieht die hat den Schlüssel in der Hand, zieht die Reifen nach, ich fahre weiter. Diesmal habe ich das genauso gemacht, fahr vor das Ding, der ganze Hof ist leer, die Garage ist leer, sie haben keinen einzigen Kunden da und sie brüllen mich an. Ich soll da wegfahren, ich würde den Ablauf stören.
Noch, das hast du, glaube ich, erzählt damals sogar. Ja.
Ich würde, da steht doch ein Zettel und hin und her. Und ich habe mich umgeguckt, habe gesagt, weder Kunde noch Mitarbeiter da, wen störe ich denn? Und es geht um 5 Meter weiterfahren oder nicht. Ja. Aber das ist praktisch, weil da steht der quasi, der geht, der macht nur, der holt einen Schlüssel, der da liegt und macht meine Reifen und fertig. Und dann habe ich den angeguckt und ich war so... Da bin ich ins Auto gestiegen und losgefahren. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie? Und das war das letzte Mal. Ja, aber da steht doch ein Zettel, Sie stören den Ablauf. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, die Diskussion führe ich nicht.
Also vielleicht kann uns das mal irgendjemand kommentieren, weil Vivi hatte damals mit ihrem Audi, auch in Wiesbaden bei Audi, die geilste Story, die ist mir noch nie begegnet, da ist sie zum Reifenwechseln hingegangen und dann nach über einer Stunde warten und dreimal nachfragen, was denn jetzt los ist, haben sie gesagt, ja,
Sie finden die Reifen nicht.
Wir haben ein Reifensystem, wir lagern die Reifen immer in Dreierpacks. Und wir haben jetzt leider nur 3 von ihren Reifen, weil der 4. ist in einem anderen Dreierpack. Und seit sie die Aussage gekriegt hat, sie muss dann nach dem Urlaub nochmal hinfahren, weil danach hatten sie es dann gefunden. Seit diese Aussage kam, frage ich mich, ob sie meinten, sie wäre total bescheuert oder ob man wirklich ein System haben kann. Wer lagert denn bitte in Dreierstücken Reifen, wenn ein Auto 4 Reifen hat? Ich könnte mir ja 2er-Packs schon vorstellen, das kann ich mir noch vorstellen, aber wenn du ein 3er-Pack hast, dann ist immer ein Reifen einzeln und dann sind zwei Reifen von einem anderen Auto dabei. Von dem sind ja dann noch zwei Reifen übrig. Das heißt, im nächsten Pack sind wieder nur zwei Reifen von einem. Dann ist wieder von einem dritten ein fremder Reifen dabei. Das ist doch Bullshit. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass irgendein System logisch ist, das in Dreiern zu lagern.
Also ich hatte mich ja da wiederholt in den letzten Jahren immer wieder geärgert über die Unfreundlichkeit. Dann hatten die zwischendrin mal zwei Jahre einen total pfiffigen Typen. Da bist du reingekommen, guten Tag, ach so, zack, zack, da war das super aufs
Woanders hingegangen.
Genau, der ist nicht mehr da, da kam der andere, was wollen sie, okay, ja. Und weißt du, mit gesundem Menschenverstand mir zu erzählen, ich halte den ganzen Betrieb drauf, ich störe.
Wenn keiner da
ist. Und du guckst dich um und sagst, ist ja gar keiner da. Weißt du, 500 Quadratmeter Parkplatz, leer. Drei Garagen, eine davon auf, die anderen beiden zu, leer. Ja. Keiner da, nicht mal ein Mechaniker drinnen. Und dann hältst du den Betrieb auf, dabei hast du nur mitgedacht, ja, weil ist halt praktisch, der hatte ich ja die letzten Jahre auch gemacht, der sieht ja schon, du fährst dahin, der weiß, der war ja gerade da, Mutter nachziehen. Da kommt der, das dauert 30 Sekunden, der kommt mit seinem Schlüssel, krack, 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 und dann, wie im Boxen, Pitstop fährst du weiter. Und dann scheißt der mich so an, als ob ich irgendeine dahergelaufene, keine Ahnung, wäre. Und als er mir auch die Frage, er hat nicht gemerkt, dass er im Service ist und ich Kunde.
Die Macht
des Was mich auch aufgeregt hat.
Dem wird wahrscheinlich was irgendwie.
Was mich auch aufgeregt hat, weißt du, jetzt ist ja im Bereich des Möglichen, dass auch die Schrauben verlegt haben. Weil ich meine, die letzten Mal hatten die.
Dirk.
Ja. Ja. Aber er hat mir auch keine Lösung angeboten. Sagt, das ist jetzt dumm. Die Schrauben, wenn sie nicht haben, okay, ja, wir besorgen die, wir haben die nicht, kommen sie morgen wieder, oder, er hat mir ja nicht mal eine Lösung angeboten. Er hat gesagt, ich muss ihnen jetzt die Sommerreifen drauf machen, muss sie wieder wegschicken.
Ja. Ich hab gedacht, aber ich finde, pass auf, jetzt passt
aber lass mich mal zu Ende erzählen.
Jetzt passt aber mein Quell umso mehr, weil ich bin jetzt über deinen Erfolg wirklich stolz, dass du dann gesagt hast, packen sie mir die Reifen in den Kofferraum. Weil das ist super. Viele würden es einfach schlucken und würden jedes Mal sich wieder ankacken lassen und jetzt, Mann, was machst du denn? Jetzt kannst du einen Reifenservice suchen, der halt was taugt.
Jetzt habe ich zwei Reifen im Kofferraum, die auf der Rücksitzbank waren, die habe ich mal in die Garage gepackt, aber ich werde hier meinen Audi-Laden, wo ich so einen Servicevertrag habe, der macht das auch, dann werde ich jetzt ruhig da am Montag anbringen, das hin, das ist nicht weit, es sind nur ein paar Meter. Aber der hat mir keine Lösung angeboten und ich habe mir gedacht, haben die mich vielleicht im Ernstfall das letzte Mal mit den falschen Schrauben die ganze Zeit fahren lassen? Als andere Lösungsmöglichkeit. Ich habe auf einmal eine Riesenangst gekriegt und überhaupt gar kein Vertrauen mehr in den Laden. Wie, ja, du wirst angekackt. Wo sind die Schrauben? Keine Lösung wird dir angeboten. Und dann fängst du an zu denken und sagst, wieso war das Problem das letzte Mal nicht? Weil ich habe 100% keine Schrauben weggeräumt. 100%ig. Wieso sollte ich das tun? Ich will beim Klammerbeutel. Ja, du gehst ja nicht.
Auch, kein Mensch geht doch an den doppelten Boden im Kofferraum. Es sei denn, du bist irgendwo in einer zollfreien Oase wie Livigno oder so und willst 100 Flaschen Schnaps schmuggeln. Sonst gehst du doch da gar nicht dran.
Genau. Und egal, auf jeden Fall war das. Und was du jetzt erzählst, ist ja auch den ich davor hatte. Ich habe ja die letzten 20 Jahre Reifenservice gehabt. Der davor war noch schlimmer, wo ich da war, und früher musste, jetzt kann ich mir das ja aussuchen, früher musste ich ja gewisse nehmen, ja, kennst du, wirst jetzt auch wieder demnächst haben, du musst ja dann den oder den nehmen, dann hast du keine Chance. Das war immer so schlimm, der hat so da rumgeschrien und alle angekackt, ja. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass das ganz, ganz windiges Geschäft ist. Jetzt bei meiner Frau, jetzt hier bei Astrid, die fährt, ich sag mal, wenn sie 3000 Kilometer im Jahr fährt, fährt die viel Auto. So. Und die muss jetzt, jedes Mal kommt die auf Winterreifen, Sommerreifen, sagt, die sagen mir, ich muss wieder neue Reifen drauf machen. Ich sag, du fährst doch kein Auto. Ich meine, du kannst auf so einen Reifensatz, kannst du da 50.000 Kilometer drauf brummen. Oder 60. Ich meine, du hast das Auto, das Auto hat ja in Summe nur 40.000 Kilometer drauf. Oder ja, 40.000 oder der hat nicht mal 50.000 Kilometer in Summe auf dem Auto. Und du sollst jetzt hier mit. Ich sag, die zocken dich ab. Nee, ja. Die erzählen mir dann, die wären schon zu alt. Ich sag, wir sind schon zu alt. Und dann habe ich jetzt gesagt, nee. Also es ist schon irgendwie ist witzig, ja, was du da für Erfahrungen machst, ja.
Das ist Age-Shaming und Harassment und alles Mögliche. Ich bin schockiert. Schockiert.
Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwie unterhaltsam ist für die Leute, wenn ich
ja, dann lass uns doch mal jetzt in die Unterhaltungsthemen gehen, Dirk.
Ich will da noch eine kurze Geschichte erzählen. Du hast vorhin aber
den Zapfenstreich komplett überbügelt. Hast du denn den Zapfenstreich geguckt?
Nein, ich hab reingeschaltet.
Ich habe nur ihre Verabschiedung geguckt, also was sie selber gesagt hat, ne? Wo sie gesagt hat, danke.
Ich habe reingeschaltet und habe die Einführung gesehen. Dann haben sie die Bilder gezeigt, dann haben sie gesagt, okay, dann haben sie gezeigt, wie der Bundeswehr, die Kapelle oder wie das Ding heißt, Bundeswehr Orchester, ich habe den Farbfilm vergessen, geübt hat, weil sie sich das ja gewünscht hat.
Ja, und es gab sie, ja dafür keine Noten.
Und genau, es gab
die Noten. Ich habe mich erst lustig gemacht, aber ich habe ja den Gedanken nicht zu Ende gedacht, weil Vivi meinte dann, ja klar gibt es dafür Noten, aber es gibt halt für ein Blasorchester keine adaptierten Noten. Und da dachte ich so, ja okay, da könnte natürlich was dran sein. Du musst dir überlegen, wer was bläst dabei. Ne?
Ja, ja, das ist ja nicht so, klar, du musst ja dafür jedes Instrument
in Summe, dass das... kannst sagen, hier, das sind die Noten, kannst sagen, jetzt spielt das mal alle, das klingt ja wie...
Und ich finde das Lied ja eigentlich total witzig, ich mag das Lied ja sehr gern von der Nina. Und
der Inhalt ist auch sehr witzig, finde ich. Also der Text ist ja auch witzig.
Dann habe ich das Rosenlied, hast du dir auch noch gehabt hier mit...
Ja, für mich soll es rote Rosen regnen und dann irgendwie großer Gott...
Genau.
Doch, großer Gott, oder? Heißt das nicht so? Großer
irgendwas
Gott,
mit Lobet. Ja. So, und dann habe ich mir das kurz angeguckt, das haben sie im Vorspann gezeigt und dann habe ich gedacht, und dann habe ich mir das angeguckt und habe ich gesagt, oh, ich gucke doch lieber Super G in Beaver Creek.
Was für ein Ding? Ach so,
ich Super, guck doch G, lieber Win.
Super G in Beaver Creek. Weißt du, du hast es eben so komisch gesagt, das hätte auch ein Pornotitel sein können. Weil da gab es auch mal einen ganz, ganz so eine Horrorfilm-Groteske, so wie Scary Movie, wo sie den echten Horrorfilm verarscht haben. Und im Trailer siehst du zwei Mädels, die laufen durch die Gegend und wollen halt einen Biberdamm. Die wollen wirklich Biber suchen. Und im US-Trailer kommt dann so ein Ranger, so ein lüsterner, komischer, dicker alter Mann und sagt so, was macht ihr denn? Und sie so, we're looking for beavers. Und dann guckt er sie an von oben nach unten im Bikini und sagt so, me too. Und für alle, die das vielleicht nicht wissen, The Beaver ist ein Spitzname für den Busch im Schritt bei Frauen. Und deswegen war das eine ganz furchtbar sexistische Szene, von denen wir uns natürlich sofort distanzieren, genauso wie von TV Total. So, aber du wolltest noch eine kurze Geschichte erzählen. Du musst ja, bei mir ist ja immer wichtig, du musst dir ja immer merken, was du erzählen willst, weil ich ja immer unterbreche.
Ja, ich weiß, das ist auch bei meiner Verwandtschaft. Meine Verwandtschaft meint es ernst, wie du mit denen zurechtkommst. Der lässt sich ja nie ausreden. Ja. Also ich sage mal das jedes Mal. Wie kannst du mit dem, der lässt sich nie ausreden. Der ist total respektlos. Also
ich erinnere jetzt nur noch mal dran, falls wir das noch nicht thematisiert haben. Wir haben ja am Anfang, das Schöne ist, wir haben ja Tonspuren separat, die wir aufnehmen. Und dann gibt es ja die Tonspuren und in der Software die Möglichkeit, dass immer du Stille rausschneidest. Und da dachte der liebe Dirki am Anfang, dass der liebe Dominik so furchtbar viel reden würde. Dann hat aber der liebe Dominik mal die beiden Tonspuren genommen und hat gesagt, die Aufnahme war jetzt 50 Minuten lang. Jetzt kürze ich mal bei dir alle Stille raus, bei mir alle Stille raus und wir gucken mal, wie viel übrig bleibt. Und da hattest du nahezu 3/4 Redeanteil.
Ja, das war die ersten 5 Episoden und seit 88 Episoden ist das umgekehrt.
Nein, deswegen liebe Familie vom Herrn Dirk. Ihr könnt einfach mal mit ein bisschen Mitgefühl haben und verstehen, wenn ich nicht unterbreche, dann könnte der Dirk einfach Monologe veröffentlichen.
Ja, keep calm.
Dann wären das
keep your pants on, alles gut.
Dann wären das die Dirky Diaries.
Alles gut.
Jeden Tag
deine Hör auf, das jetzt nicht schlimmer zu machen. Nee, das
erzähl doch mal deine Geschichte.
Ich war ja tatsächlich jetzt bei meinem alten Arbeitgeber.
Nein.
Ja. Ening. Und hatte da...
Auf dem Gelände der alten IBM hat mir der Frank geschickt, da wurde jetzt ein Polizeiwache-Dings oder irgendwas gedreht, da haben sie Leute abgemurkst in
Ja, das war ja im alten Gelenk in Vaihingen, aber ich war jetzt tatsächlich in dem jetzigen, das ja auch demnächst das alte Gebäude ist, weil es gibt ja dann neues, war ich tatsächlich und hab auch, und das, pst, darf mir niemand erzählen, ich hab den Quantencomputer gesehen.
Ja, meine Schwester hat mir einen Artikel geschickt, ein Foto, aus dem Spiegel war das, glaube ich, da haben sie einen Artikel drüber und das Coolste war, sehr geiles Bild, der schwarze Quantencomputer mit blau und so und der Titel von dem Artikel war Darth Vaders Taschenrechner. Und das hat mich natürlich sofort im Herzen abgeholt.
Also ich darf es nicht sagen, ich war tatsächlich drin. Ich habe auch ein Foto gemacht und so ein halbes Selfie, darf es aber nicht posten, das darf auch niemand wissen, weil da darf halt nicht jeder rein. Und ich hatte gerade echt Glück gehabt.
Aber Dirk, an dem du bist Abend. Halt auch nicht jeder.
Ja, genau. Also habe ich mir das Ding angeguckt.
Hast beeindruckt. Du der Quell hier jetzt?
Ja, und am nächsten Tag hatte ich ein Meeting und war ein bisschen früher da und habe dann auch einen alten Mitarbeiter und so getroffen und bin, und jetzt wird's richtig scary. Jetzt wird's richtig scary. Ich bin in den meinen alten Bereich gelaufen und hatte in Summe ein komisches Gefühl. Also es ist echt ein komisches Gefühl.
Dann haben sie dir rapportiert, oder? Haben sie direkt dir
gesagt, nein, dachten, es du wolltest war dich ja kein, nein, es war ja am Ende des Tages fast keiner da. Und für mich war das ein komisches Gefühl, nach fast 2 Jahren da wieder zu sein und hinher, da kommen ja natürlich Erinnerungen hoch und ein Gefühl und ja, das ist eine. Und dann bin ich, dann habe ich zu meinem einen Mitarbeiter dem von früher, der da war, der hat die letzten 5 Arbeitstage da ist, dann geht er ja in. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gehen mal jetzt kurz rum. Und da bin ich an den Arbeitsplatz, an dem ich dort immer gesessen habe, hingegangen und guck drauf. Und da sind das so fertige Arbeitsplätze gewesen, die eigentlich, die Mitarbeiter, die in der Regel saßen, haben
der da. Der war ihr, aber noch von dir personalisiert.
Die haben ja genau ihr Laptop da hingestellt da und hatten 2 Kabel. Waren noch da. Nein, und haben das angeschlossen und dann hatten die da mit Monitoren hin und her und nur für mich, weil ich immer da mich nicht angeschlossen habe, lag da noch meine Dreiersteckdose, die ich gebraucht habe für meinen Laptop und für mein Handy immer, weil sonst hatten die keine Steckdosen. Da habe ich gesagt, guck mal, da liegt noch meine Steckdose, genauso wie ich es nur für mich da an meinem Arbeitsplatz hingebaut wurde. Und dann habe ich die Rolltür, die Rollschubladen vom Rollboy aufgemacht. Und da lag das Original, das Zeug, das ich damals nicht mitgenommen hatte. Mhm. Das war eine Tüte, wo du so eine Weinflasche reinstellen kannst. Mhm. Die lag da noch, die hatte ich als Abschiedsgeschenk, die habe ich in eine andere Tasche gemacht, die hatte ich da liegen lassen, die habe ich dann mitgenommen. Dann hatte ich so Flipcharts, wo du so drauf gekritzelt hast, und hin, habe ich manchmal gefaltet und habe es in den Rollboy gelegt, die lagen noch drin. Und in der obersten Schublade lag eine Diplomarbeit von einem Mitarbeiter, oder eine Thesis heißt das ja, das heißt ja heute eine Masterthesis, die er mir geschenkt hatte zum Lesen mit Widmung, die habe ich.
Die hast du ja wirklich ernst genommen dann.
Ja, ich hab sie durchgeblättert, aber ich wollte sie nicht mitlesen. Ich nimmst heute ja kein Papier. Die lag auch noch in der obersten Schublade. Ja, aber das nimmt und da komme ich da 2 Jahre später hin an diesen Arbeitsplatz und da liegt oben noch die Steckdose in den Schubladen, ist das Zeug noch da drin. Und ich sagte, da habe ich mal gedacht, das war echt scary. Das war echt scary. Ja, die haben jeden gedacht, und der Dirk hatte mir gesagt,
du kommst noch mal.
Wärst du letzte Woche gekommen, hätte das noch exakt so ausgesehen wie vor 2 Jahren, als wir hier das Quartal zugemacht haben. Weil ich habe ja da immer Flipcharts an die Wand geworfen, ja. mit Dingen to go und was wir erreicht haben und so, weißt du, so, dass alle sehen, wo stehen wir und dann hast du, Zinger, was wir erreicht haben, wir durchgestrichen. Das war dann noch alles. Naja, also, das wollte ich dir kurz sagen und ja, das ist schon ein komisches Gefühl.
Okay. Ja, glaube ich. Ich habe kein komisches Gefühl gehabt, aber ich hatte eine lustige Überlegung, weil wir haben ja immer noch das Guilty Pleasure, dass wir ab und zu mal Pilcher oder Lindström oder so gucken. Und jetzt haben wir den
aktuellen Pilcher. Oh, mir kommt schon wieder die Galle hoch.
Der am Sonntag.
Mir kommt schon wieder die Galle hoch, hatte ich vorhin schon mal.
Pass auf,
ich komme mir schon wieder hoch.
Nein, ich habe eine interessante Überlegung.
Kommt mir schon wieder hoch gerade. Was?
Sag's
nochmal.
Ja, du kannst da jetzt mal überlegen, was deine Meinung dazu ist, weil wir haben den gesehen und da ging es darum, dass es um eine Vikarin ging, also natürlich Kirche und Gläubige, und es ging um einen Ehemann in Spe, der nicht in der Kirche ist und nicht dran glaubt. Und dann hatten sie ein Gespräch abends beim Essen und da ging es um die Frage, ob es Außerirdische gibt. Und der eine aus der Kirche war total überfahren, hat gedacht, was außerirdische Quatsch kann es doch nicht geben. Und dann kam aber bei mir der Gedanke.
Es gibt doch nur einen Außerirdischen.
Pass auf, jetzt hör doch mal zu. Du unterbrichst mich immer. Das wirkt immer nur so, als würde ich dich unterbrechen. Mir kam der Gedanke, da sagt dieser gläubige Mensch, der an ein Wesen glaubt, was nicht bewiesen werden kann, was es vielleicht für manche gibt, vielleicht auch nicht, der sagt, ich kaufe diese ganze Story, dass es den lieben Gott gibt, aber sagt, Aliens ist Quatsch. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie groß das Universum ist und unendlich und dann mal die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass die Erde der einzige Planet ist, wo Lebewesen entstanden sind, dann finde ich das schon irgendwie absurd zu sagen, man glaubt nicht an Aliens, aber an den lieben Gott.
Ja, und ich habe gedacht, der liebe Gott ist ja ein Außerirdischer, der lebt ja nicht auf der Erde.
Naja, wenn du Stargate guckst, weißt du auch, dass die Pyramiden von den Göttern kamen und das waren Außerirdische. So, Punkt. Nein, aber die Idee oder den Gedanken fand ich ganz interessant. Der mir da kam,
ich glaub, um bescheiden ich zu sein. Ich glaube, wenn du wissenschaftlich an die Sache rangehst und sagst, okay, wir leben in einem Sternensystem, das 100 Milliarden Sterne hat. Und dann gibt es weitere hunderte von Milliarden Sternsysteme und ja, dann und fängst du an zu überlegen. Multiversen
wahrscheinlich auch noch sogar.
Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, und man stellt ja schon auf dem Mars fest, dass es da irgendwo noch Leben gibt, oder man hat ja da auch die Meteoriten, die man sucht. Ja, also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Leben gibt, ist natürlich sehr, sehr hoch. Ja. Also das zu sagen, es gibt's nicht, ist, glaube ich, wissenschaftlich nicht belastbar. Aber das kannst du natürlich nur, wenn du tiefgläubig bist, ja, dass du das dann verneinst.
Aber, wobei, und ich finde Glauben...
Nein, ich muss mich verbessern.
Aber Glauben hilft ja nicht jedem, wie ich heute gelesen habe, gell?
Ich muss mich verbessern. Dann ist natürlich, wenn du tiefgläubig bist und liebe Gott und wie auch immer und alles glaubst an Schöpfung und was damit dazugehört und katholisch noch an den Heiligen Geist, ja, der uns hier alle miteinander verbindet, dann, klar, dann denkst du da auch anders über die Wissenschaft, ja, weil ja, musst ja, glaube ich, sonst bist du da eher in einem Kompromiss.
Wie der Marcus Lamb. Hast du den Marcus Lamb mitgekriegt? Einer der größten TV-Kirchenprediger, der gesagt hat, man soll sich nicht impfen lassen, sondern lieber beten. Und jetzt ist er an Corona gestorben.
Das ist der dritte. Das ist ja der dritte von diesen Fernseh- und Radiopredigern und berühmten Leute, die gegen Impfung sind und jetzt gestorben sind. Habe ich mal, als ich das gelesen habe, heute Morgen, habe ich mir auch gedacht, also ich gönne das ja keinem. Und manchmal denke ich, ist es ein böses Omen. Aber auf der anderen Seite sage ich auch Wissenschaft, Statistik. Das sind so viele dieser Vollpfosten. Klar trifft sie auch statistisch, ja.
Aber, also A, gönnen wir das keinem. Jetzt ohne jeden Flachs gönnt man keinem. Und B, das hatten wir, glaube ich, beim Kimmich. Ich glaube, es ist viel wirksamer und wichtiger, wenn die Leute schwer erkranken, uns aber in Gottes Namen überstehen und wieder gesund werden. Und mir ist dann lieber jeder, der schwer erkrankt und danach geläutert wieder auftritt und sagt, verdammt, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Das wäre doch richtig gewesen. Das wäre viel, weißt du, das wäre wie bei deinem Reifenmeister. Nicht sagen, ich mache die Sommerreifen drauf, sondern eine Lösung anbieten. Und eine Lösung für das Gesamtkonstrukt wäre, wenn mehr Idioten die Erfahrung machen würden und sich öffentlich läutern würden und sagen würden, jo, wäre vielleicht doch, also ich glaube, ab jetzt, ich gehe mir mal einen Termin machen, weil das will ich nicht nochmal haben. Und macht ihr das lieber auch nicht, da so krank werden, sondern lasst euch mal lieber impfen.
Ja, also ich habe es gelesen und
dann hast du auch das Wort des Jahres gelesen, oder?
Was immer heute wieder überrascht. Nee, habe ich nicht.
Das Wort des Jahres 2021 ist, Achtung, Wellenbrecher. Ich weiß nicht, ob das Wort jetzt das Wort des Jahres ist, weil wir so wahnsinnig erfolgreich sind, die Wellen zu brechen, oder... Also, wenn
also ich mag Wellenbrecher, wenn ich im Urlaub bin.
Dann werden wir wahrscheinlich nur in unserem Haus sitzen, habe ich festgestellt, so wie es aussieht.
Ich mag Wellenbrecher, wenn ich im Urlaub bin, weil dann bin ich am Meer.
Ja, und dann sieht das auch toll aus, wenn die da so drüber scheppern.
Ja, und wie gesagt, dann bin ich am Meer. Und wenn ich die sehe, dann mag ich das. Aber ansonsten finde ich es jetzt gerade okay. Eigentlich hätte Corona das Wort des Jahres werden müssen, ja, sorry.
Ja, aber wichtig ist immer die Limette obendrauf.
Corona ist the cake of, wie auch immer, ist der Eis auf the cake. Und
Ich habe ja nur noch also, ich habe nur noch was leicht Heiteres, was sehr Spannendes, eine Empfehlung und was Trauriges. Was hast du denn noch so in petto?
Ich sag dir, du musst unbedingt Cowboy Bebop gucken.
Dirk, ich habe das schon geguckt. Und ich werde jetzt aber die Mangas gucken, weil nämlich alle Kritiken und einhelligen Meinungen sagen, die Realverfilmung ist ganz gut, aber die Original-Zeichentrickserie wäre der Oberknaller, weil die halt einfach nochmal mehr drüber ist. Aber ich finde die Bildästhetik von Cowboy Bebop super. Ich finde den Hauptdarsteller klasse. Der ist wirklich cool.
Die beiden, meinst du?
Ja, ja, ja. Jetzt die Lady, muss man sagen, ist ein bisschen schwach. Die finde ich jetzt ein bisschen farblos. Aber die zwei Jungs sind cool.
Ich finde für eine Comic-Verfilmung, cool. Also für dass du einen Comic verfilmst, der berühmt ist und auch legendär und den so transportieren kannst, dafür finde ich es richtig gut, weil ich glaube, das ist wirklich meines Erachtens gut gelungen.
Ja.
Und glaubwürdig auch das ganze Genre.
Und seien wir mal ehrlich,
glaubwürdig echt transportiert, ja.
Und wenn du dir die richtigen Hardcore-Fans anschaust, dann ist es grundsätzlich so, dass die eine neue Adaption selten feiern.
Klar.
Und dann ist klar, dass es da viele gibt, die sagen, oh, ist ja ein Mist gegen Zeichentrick. Aber ich werde trotzdem den Zeichentrick, werde ich jetzt mal gucken. Das sind auch nicht so wahnsinnig viele Folgen. Das sind irgendwie 16 mal 20 Minuten oder so. Kann man auch mal wegsnacken.
Aber bevor du mit deinem Zeug kommst, was mich nachhaltig bewegt hat, war Bushido, meine Wahrheit unzensiert. Ich habe mir es angeguckt.
Ich hatte ihn ja nur beim Krömer gesehen, was ich auch gut fand. Das andere habe ich noch nicht gesehen.
Ich habe diese ganze Prime ist es, glaube ich. Ja, Prime. Unzensiert Bushido, meine Wahrheit. Fand ich erschreckend, skurril. Ja, es ist schwer, da noch weitere Worte dafür zu finden. Es wird natürlich von der Kritik her natürlich sehr polarisierend auch dargestellt, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir das anguckst, und ich habe es ja in der Presse und Bushido, ich habe ja kaum Musik von dem gehört, sein Erfolg oder Nicht-Erfolg und wie der zustande kam und Rapper und Berlin und was er da auch in der Rap-Szene gemacht hat und wie reich der auch ist und was er da alles bewegt hat und hin und her gar nicht verfolgt. Das habe ich ja auch viel auch jetzt durch diese Serie gelernt. Aber dass er dann, um sich damals aus seinem Plattenvertrag freizukaufen, ja, zu dem Arafat Abu Shaka gegangen ist, also zu diesem Clan-Typ, der da mit ein bisschen Backpfeifen und wohl, ja, einfach mit, ja, wie wenn die Mafia irgendwo auftaucht, ist ja auch eine, so eine Art Mafia, dass er da rausgekommen ist und wie, und wie er dann da mit ihm zusammenkam und das ist natürlich alles und auch was das für ein Typ ist und jetzt mal was er vielleicht auch erfunden hat und was er selbst für einen Dreck am Stecken hat und wie auch immer. Da ist natürlich schon viel Wahrheit auch bei ihm und wie offen er damit umgegangen ist und was das alles für Kreise zieht auch, dass er ja unter Personenschutz jetzt steht und die ganze Verhandlung und also wenn du das anguckst und wie offen er und seine Frau damit umgehen und auch mit wirklich Zivilcourage und er hat immer noch richtig Angst und Bammel und konnte sich auch echt nicht lange nicht lösen. Unter
Personenschutz.
Ja, und konnte sich auch lang überhaupt nicht lösen von ihm. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und da hat er ja fast Familie und Ehe und alles verloren. Und also das ist schon, ich habe mir das immer angeguckt, wenn er darüber erzählt hat, ja, das kannst du nicht erfinden.
Wir haben ja gerade mal wieder einen Monat lang Prime, dann muss ich das vielleicht auch mal gucken. Aber bevor mein Prime-Tipp kommt, machen wir noch.
Und auch seine Frau. Und seine Frau auch, die wie sie damit umgeht, jetzt mal unabhängig, dass ich mit Frauen die Brüste und Lippen und was das ich da gemacht und getan habe, null anfangen kann. Und ich das total schrecklich finde.
Ja, Teile von mir werden demnächst 30 oder 40, gell?
Ja, genau. Und was sie da mitmacht und wie sie damit umgeht mit ihm, weil er ein ganz schwieriger Typ auch ist, ja. Und Aber wie sie damit umgehen, wie sie auch kämpft und was die da für ein, ja, die haben 7 Kinder, ja, muss der sagen, und stehen unter Polizeischutz und was das alles bedeutet, das ist schon der Hammer. Also ich glaube, sowas sich mal reinzuziehen, ist nicht für, also ist erstmal nicht jugendfrei. Also ich fick dich und Entschuldigung.
Ich ja, wir haben doch das Explicit-Tag, du darfst jetzt alles
wie,
sagen.
Wie der redet, wie der redet und die ganze Sprache mit dem, diese Rappersprache oder überhaupt dieser ganze Fäkalien-Wortschatz, der da mit einhergeht und hinher.
Gibt es eine schöne Miniserie auf Netflix.
Super die heißt, erschreckend.
Ja, gibt es eine schöne Serie auf Netflix, die heißt Christmas Flow. Die spielt über einen französischen Rapper, der die schlimmsten Sachen über Frauen rappt, obwohl er eigentlich ein total lieber Kerl ist und dann in ein Wahnsinnsfeuer kommt, er sei sexistisch, und dann aber ein junges feministisches Magazin heimlich sponsert und denen Spenden gibt, um dann sein Image aufzupolieren. Denkt die Presse natürlich, er macht es aber, weil er wirklich Reue zeigt und halt seine afrikanische Mama ihm so den Kopf wascht, was er für einen Schweinskram da rappt. Es sind 3 Folgen, 40 Minuten oder so. Ist so eine süße Weihnachtskomödie. Und die, du hast doch Lupin geguckt? Mhm. Die Polizistin, die ihn mitjagt, die spielt die weibliche Hauptrolle.
Okay.
Christmas Flow, also, mal gucken.
Aber wie auch immer.
Deswegen ist Rap selten an mich gegangen, weil ich finde, ich kann dieser Sprache weder was Ansprechendes noch was Witziges abgewinnen. Das ist halt, ich finde die Musik manchmal ganz gut, aber wenn du den Text nicht ausblenden kannst im Kopf, ist das...
Nein, also ich kann mit Rap ganz wenig anfangen, mit den Texten auch nicht und vielleicht mit dem Beat ab und zu mal. Ja, mit dem Beat manchmal, ja, aber das ist ja dann, die Rap macht ja dann auch die Sprache. Aber
wenn du jetzt mit deinem Auto durch Mainz fahren würdest, mit der Musik, mit Fenster runter, dann wäre das ja auch das Jugendwort des Jahres, oder? Das wäre schon ein bisschen cringe.
Ja, also ich sag, das ist echt eine
Guck. Mein Neffe hat übrigens gesagt, er hätte für Shish gestimmt. Statt cringe. So.
Ja, aber okay, es ist eine Guck-Empfehlung, Bushido. Ja, sich anzugucken. Es ist erschreckend. Jeder kann sich seine eigene Meinung bilden, was er für ein Typ ist. Und ich glaube, er ist nicht darauf aus, dass er rein in die Opferrolle geht. Er ist nicht darauf aus, viele Sympathiepunkte zu sammeln. Ja, dafür ist er teilweise zu krass, auch wie er redet. Er hat auch Dinge eingestanden, Steuernachzahlungen und dies und das und jenes und was da alles rauskommt. Ja, volle Wahrheit. Und er geht ein immenses Risiko, ja, auch wie sie den Arafat darstellen, also er und seine Frau sind auch da ganz klar, wo ich mir immer denke, boah, ey, wo sie ihn wirklich niedermachen und ich glaube auch zu Recht, ich glaube, bei denen ist wirklich der Kanal voll, ja, wie der Clan und dann der Typ auch das Leben bestimmt und dominiert und auch gerade wie er mit seiner Frau umgeht, das ist also alles unfassbar. Egal, wenn nur 20% dran ist, reicht schon aus. Also man kann sich's angucken, natürlich dann seine eigene Meinung darüber bilden und was man ihm glaubt oder nicht glaubt, aber es ist schon mal ein Wahnsinnsblick hinter die Kulissen und ich habe selten jetzt so mal so eine Doku oder sowas gesehen, wo einer wirklich so die Hose runterlässt. Mhm. Und ich sag mal, und sie hängt zwar noch am Knie, sie ist nicht ganz unten, aber ich sag mal, das ist schon bald mehr, wie du wissen willst, ja, an ein paar Stellen.
Muss ich das mal gucken? Erst gucke ich die 3. Staffel Lost in Space, die ist nämlich hier in USA schon seit Mittwoch verfügbar.
Ja.
Und jetzt muss ich dir sagen, was du erzählt hast, ich habe jetzt 3 Überleitungsmöglichkeiten für 4 meiner Themen, die ich noch habe. Das erste ist, du hast von Bushido gesprochen, das lief auf Prime und du hast gesagt, es ist erschreckend. Und zu allen dreien, ich fange jetzt mal an mit Bushido, weil Bushido war ja auch bei Che Krömer und ich habe Che Krömer wieder geguckt und war sehr amüsiert über die, und das muss ich lesen, weil der Name so schwierig ist, die Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP war bei ihm. Die Politikerin mit den kurzen grauen Haaren und die hat Ansichten, das kann man einfach mal gucken, weil die ist sehr positiv formuliert, ist sie ein absolutes Original. Sagen wir es mal so. Ja. Die sagt auch, Klimawandel ist ihr in dem Sinne scheißegal, weil sie liebt Motorradfahren und das muss ein Verbrennermotor haben und ob sie jetzt Motorrad fährt oder nicht, das macht sie jetzt weiter. Ja. Gendern ist das
macht keinen Unterschied.
Da hat er sie als Gästin begrüßt, da hat sie gesagt, das kann er sich sparen, sie ist ein Gast, Dankeschön. Also, krass, ja. Richtig krass. Und dann irgendwie sie hätte ja mal in der Industrie so viel Geld verdient und warum sie dann in die FDP gegangen ist. Und sie so, ja, das habe ich ja nur gemacht, weil ich so viel Geld verdient habe, weil die FDP ist die Partei für die reichen Leute. Also sie hat da Dinge rausgehauen, was ich so, das Coole fand ich. Ich fand es in der Tat irgendwie ein bisschen cool. Du hast ja nur Politiker und Politikerinnen, worüber wir schon gesprochen hatten, die Angst vor jedem potenziellen Shitstorm haben und deswegen lieber nichts sagen. Und die war so ultra brutal, 180 Grad in die andere Richtung. Die hat ihre Sachen da rausgehauen, so nach dem Motto: Kommt doch alle her. Ich sag jetzt alles, was ich gut oder lustig finde. Und wenn ihr mir an den Kragen wollt, dann kommt doch, probiert's halt. Das fand ich. Ich fand ihre Inhalte nicht gut. Ich fand aber ihre Art, wie krass abgebrüht die ist, fand ich irgendwie beeindruckend.
Die
Dann
FDP
war.
bekleckert sich hier nicht gerade nur mit Ruhm, jetzt gerade in
Nein.
dem ganzen Regierungskram und
da, lass uns weggehen.
oder
Dann
Regierungsbildung.
Linda Zervakis war auch noch da. Das war einfach lustig, weil die zwei sich gut verstehen. Das war eher so eine Folge, um sich gegenseitig zu, ne, schön ein bisschen Spaß zu haben. Und ich bin riesig gespannt. Am 13. Dezember kommt Helge Schneider. Und ich bin einfach gespannt, wie Helge Schneider und wie ein Kurt Krömer in seiner Rolle, in seiner Kunstfigur es schafft, gegen einen Helge Schneider oder mit einem Helge Schneider zu sprechen. Weil der war auch bei der Hörbar Rust, bei der Bettina Rust. Und der ist ja wie ein, wie du immer so schön gerne sagst, ein eierförmiger Flummi. Und er ist aber auch ein unsteuerbares Geschoss. Du kannst dem ja irgendeine Frage stellen und dann fängt er mit dem wildesten Scheiß an. Und du kannst versuchen mitzuspielen, zu improvisieren oder du kannst versuchen, nee, du darfst bei ihm nicht versuchen, ihn
Ich
zurückzuholen.
muss dir was gestehen, Dominik.
Ich mag den auch nicht. Du magst ihn nicht, gell?
Nein, ich muss dir was gestehen. Das ist wie ein eierförmiger Flummi, du weißt nicht, wo er hinspringt, habe ich von deinem zukünftigen Chef geklaut.
Ui.
Schon vor 10 Jahren oder länger.
Stimmt, ich hab mich immer gewundert, wie du auf sowas Schlaues kommst. Na naja, gut, egal. Nächstes Thema. Jetzt machen wir erst noch mal das Erschreckende. Zwei erschreckende Sachen. Das erste ist, es war ja jetzt wieder ein School-Shooting in Michigan. Hat ein
Oh,
15-Jähriger
ich habe
wieder
es
eine Waffe
gelesen.
gekauft. Und was ich aber krass fand, ich habe auf den Nachrichten habe ich einen Kurzbericht gesehen, wo sie gesagt haben, in den letzten ungefähr 10 Jahren gab es in den USA pro Jahr im Durchschnitt grob 2 Dutzend School-Shootings. Die Aussage finde ich ja schon mal krass. Das heißt, 2 pro Monat ist der Durchschnitt der letzten Jahre. Schon stramm. Und dieses Jahr sind wir aber schon bei 28. Zieh dir das mal rein. Jetzt weißt du auch, warum die an den Schulen, und wir haben auch einige Serien jetzt wieder geguckt, wo du dann siehst, wie die kleinen Kinder auch Fire Drills und so machen, Shooting Drills. Und das ist kein Spaß. Das haben auch schon Kinder von Kollegen von Vivi gemacht. Hier in den USA, in den Schulen, kriegst du einen Shooting Drill. Dann machen die ein Planspiel und dann müssen die Kinder müssen aus dem FF lernen, unter welchen Tisch sie kriechen, wie Türen verrammelt werden mit Schreibtischen und mit Stühlen und allem. Und nochmal, über die letzten 10 Jahre ist im Durchschnitt 24 School-Shootings pro Jahr in diesem Land. Fand ich sehr erschreckend.
Wenn die Amis meinen, sie haben kein Waffenproblem, dann weiß ich nicht, was sie für ein Problem haben. Aber das ist
Ja,
natürlich
das ist genau wie der dumme Spruch, wenn Leute
Chilis.
sagen, sie haben mit Alkohol kein Problem, nur ohne. Genau so ein Scheiß ist das hier mit Waffen. Das zweite, fand ich beeindruckend erschreckend, ist, dass es immer noch Blindgänger aus dem Krieg gibt.
Ja.
Und das Krasse ist, das ist ja nicht in der Walachei, wo sie ein neues Baugebiet erschlossen haben. Das war
Ist
ja
mittendrin in der Stadt.
an der Bahn, wo eigentlich schon viel gebaut wurde. Dass da immer noch Bomben liegen, die hochgehen können, fand ich krass. Fand ich auch krass.
Nein, das wird auch immer so bleiben und das ist auf der ganzen Welt so. Da gibt es ja viele Gebiete, die sind so vermint und verbombt, da kannst du selber schon nicht mehr hin und
Also ich weiß noch, wir
das
waren
ist
ja
Wahnsinn, ja.
in Angkor und Angkor Wat und dem ganzen Gebiet in
Ja.
Kambodscha. Und da fand ich damals schon krass, dass uns der Guide immer gesagt hat, wenn ihr so kleine Trampelpfade seht, ne, wo halt einfach der Rasen platt getrampelt ist und da seht ihr nur Erde, da könnt ihr laufen, weil das haben ja Leute platt getreten. Das bedeutet, da liegt dann keine Tretmine.
Ja.
Geht aber nicht ins Gras. Das fand ich schon hart. Und dann geht in München so, Gott sei Dank haben sie den Mann ja gerettet und anscheinend ja auch sein Bein noch retten können. Naja, so. Jetzt hätte ich noch den Schwung zum letzten Thema, zu Prime. Und zwar große Filmempfehlung. Der heißt hier in den USA, heißt er The Courier Und ich glaube, im Deutschen heißt er Der Spion. Neuer Film mit Benedict Cumberbatch.
Ich habe schon fünfmal überlegt, ob ich mir den angucke oder nicht
der
angucke.
Ist wo keine leichte Kost, der ist aber sehr, sehr gut. Und eigentlich ja, wollte ich vielleicht mit dir ein Quiz machen und fragen, ob du weißt, wer Gravel Wynne ist, aber jetzt habe ich mir das versaut.
Ja.
Sag mal, Dirk, ja, warte mal Gravel kurz. Dirk, weißt du, wer Gravel Wynne ist?
Ja, das ist ein Normalo, der gedacht hat, er spioniert für die Engländer in Russland.
Naja, das ist ein Normalo, der einfach zu gut gepasst hat und deswegen haben MI6 und CIA gesagt, du fährst jetzt bitte als Handelsreisender nach Moskau und da werden wir dich dem, wie hieß er, Oleg Benkowski vorstellen und mit dem baust du eine schöne Beziehung auf, weil der möchte gerne laufen und uns mit Informationen zum Nuklearsenal der Russen versorgen.
Ich mag den Cumberbatch. Ich werde mir sehr wahrscheinlich noch angucken, brauche ich die Stimmung. Früher habe ich gern diese Russen-Romane gelesen.
Das ist gut.
Oder die Spionage.
Beeindruckend, wie er spielt. Und das ist ja eine echte Geschichte, die verfilmt wurde, weil es den gab es wirklich, den Gravel Wynne,
ja, ich weiß.
Den Penkovsky. Und ich spoiler nichts, aber sagen wir mal so, der Cumberbatch hat ähnlich wie Christian Bale damals für den Maschinisten sich gedacht, am Ende geht es mir nicht so gut in dem Film, da kann ich keine Pausbäckchen haben, da kann ich auch keine gesunde Haut haben, da muss ich aussehen wie ein Toter. Hat er gut hingekriegt.
Nein, so. Und dann muss er wieder den Dr. Strange spielen, ja, und muss aussehen wie das blöde Leben.
Also hier ist der Spion, kann man gucken. Sollte man gucken.
Ich würde dir empfehlen, kam ich über meine Tochter drauf, sage ich gerade, habe ich jetzt beim Radfahren ein bisschen geguckt, immer ein bisschen schwierig, ja, ich muss jetzt wieder viel im Rad fahren, im Keller fahren, Arcane.
Ja, ich habe es angefangen zu gucken. Ich bin ja ein Videospiel-Fan. Ich spiele ja sehr gerne. Ich habe aber League of Legends nie gespielt.
Das erste Spiel meiner Tochter und die kennt das vorwärts, rückwärts, ja, die kennt die ganzen Charaktere.
Dann liebt man das natürlich, weil die ist optisch super schön gemacht. Ich habe nur keine Verbindung damit, deswegen habe ich erstmal andere Sachen geguckt. Aber es sieht saugut aus.
Laut IMDb die sechst erfolgreichste Serie aller Zeiten ohne Dokus. Also die Kritiken sind überschlagen sich. Ganz vorne mit dabei. Ist ja von Riot, ja, also von dem Spielhersteller. Riot Games. Die haben in Frankreich da jemand beauftragt, diese Serie zu entwickeln. Ist ja das Prequel quasi für Leech, für LOL. Also die Insider sagen nur LOL. Also für
da habe ich die zweite Staffel jetzt auch geguckt. Fand ich sehr lustig übrigens. Bastian Pastewka ist unschlagbar.
Ja, aber LOL ist heißt das Spiel, ja, nicht für Dings, sondern League of Legends, ist als Abkürzung für die Gamer-Szene. Da ist, wenn du LOL sagst, die Gamer denken an League of Legends und wenn du LOL sagst für die, wie für dich, für die Fernsehgucker, dann ist das hier, ja, die Prime-Serie Laughing Out Loud oder so ähnlich.
Last one.
Aber Arcane ist, und ich guck mal's an, bin jetzt schon ein bisschen weiter, es ist schwierig beim Radfahren, muss ich gucken, weil du ein bisschen konzentrieren musst.
Ja, das ist nämlich kein flaches Frühstücksfernsehen, gell?
Hat mir meine Tochter aber mitgeholfen und ich musste über die ersten drei hinweg folgen.
Mich hat der optische Stil und allein schon total umgehauen, weil es sieht
und es ist die aus, Optik und das Ding ist auch jetzt nichts für Zartbeseitete. Ja? Also da geht es ja wirklich um eine Dystopie auch in der Zukunft. Ja? Es gibt ja, die Wissenschaft, die sich ja, innovativ sein will und der Magie als Metapher bedient, um Fortschritt zu erzielen. Ja, das sind die Reichen, dann die Unterdrückten, die ja im Untergrund unter der Stadt wohnen. Und da geht es auch um Unterdrücken, um Fortschritt und ja, und dieses, was ist gut und was ist böse, ja. Ich sagte dann immer, meine Tochter, wer ist denn gut und böse? Sagt sie, ja, das ist ja gar nicht so einfach, ja. Also die Bösen sind auch gut, ja. Und die Guten sind ja eigentlich auch die Bösen, weil die unterdrücken ja alle anderen. Und das ist also schon relativ komplex, ja. Und der Mafia-Heini, der Kriminelle, der alle unterdrückt, weil er die mit Drogen versorgt, die er selbst entwickelt hat und die damit kontrolliert, ist aber auch nicht nur böse, ja. Also der hat auch andere, also es ist eine komplexe Story.
Da haben wir doch schon mal gesagt,
das sehr ist gut.
Doch, ja, und das ist ja auch das Spannendste. Das haben wir doch damals, hatte ich da schon das Liebeslied auf Sons of Anarchy gerufen oder was wir auch bei Breaking Bad hatten, ne? Ja. Die vermeintlich Guten, die vielleicht aber doch die Bösen sind. Und die Bösen, wo du feststellst, naja, vielleicht haben sie doch was. Und ein Kumpel von mir, der hat jetzt erzählt, dass er endlich Last of Us 2, was ich ja auch so hoch gelobt habe, durchgespielt hat. Wo du ja sogar selbst dann in die Rollen schlüpfen musst. Und dann total verstehst, wie ambivalent das ist. Dirk, ich habe keine Zeit mehr übrigens. Ich muss mich jetzt hier um jemanden kümmern.
Du hast jetzt noch eine Minute Zeit. Also Arcane ist eine für alle, die sich bisher noch nie an eine animierte Serie herangewagt haben und mit Gaming und wie auch immer nicht viel zu tun haben, ist aber Arcane trotzdem auch eine Guck-Empfehlung, sich mal in eine andere Welt entführen zu lassen, weil die ist qualitativ sehr hochwertig gemacht. Die Story ist nicht einfach, man braucht ein bisschen Geduld. Die ersten Folgen muss man über sich ergehen lassen, aber kann man mal machen, wenn man sagt, okay, ich will mal ein bisschen was bingen für mal ein langes Wochenende und hab Lust, mal so mich irgendwo abzutauchen, passt das.
Dann musst du jetzt noch Gipfel der Götter gucken, den will ich noch schauen. Der wurde heute hochgelobt in der Kritik, das ist ein französischer Zeichentrickfilm, der auf einem Manga basiert über einen Abenteurer, der den Himalaya besteigen will.
Himalaya. Mach ich. Ich hab bei SW noch ein Ding geguckt. Kann ich das nächste Mal drüber erzählen? Es gibt einen Asiaten. Ich glaube, was ist er? Wo kommen die Sherpas her? Nepalese, bitte.
Ah ja, 14 Summits oder wie das heißt, gell?
14
der Summits. Der 7 Monate alle 14 Achttausender besteigen wollte.
Ja. Ja, da kann man das nächste Mal drüber erzählen. Ja, der Reinhold Messner hat 16 Jahre gebraucht. Der Reinhold Messner sagt, wenn man in sich in seinem Leben vornimmt, alle 8000er zu besteigen, ist das ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Und dieser Typ hat es mit seinem Team in 7 Monaten geschafft, alle 14 8000er zu besteigen und diesen Film zu gucken, hat was. Leider wird die Strapaze und was da hinten dran steckt, geht unter, weil 14, jetzt kann man sich überlegen, man ist ja auf allen 14 Gipfeln in diesen paar 90 Minuten und da kann gar nicht transportiert werden, was da hinten dran steckt, aber Wahnsinn. Was jetzt heute zu kurz kommt, ist, ich bin ja hier der ganzen Zuhörerschaft, da inkludiere ich ja alles IAEs, schuldig im Nachgang auch zum Huberman Lab dann auch zu sagen, schaut, jetzt haben wir ja ein bisschen gelernt in Summe, wie das Gehirn doch lernen kann und was da parallel alles passieren muss, ja, nämlich welche Neuromodulatoren und so müssen schießen, was muss alles produziert werden gleichzeitig, ja, damit du tatsächlich noch Verbindungen knüpfen kannst im hohen Alter. Und dann nachzulegen, wie kann man das dann in der Form denn stimulieren und mit welchen Mechanismen kann man sich da helfen, das bin ich ja schuldig. Das muss ich dann auch nachlegen.
Erde an Köhler, können Sie mal bitte zum Punkt kommen.
Ja, bin ich doch gerade. Bin auch zum Punkt gekommen. Da muss ich nachlegen, weil das ist, da sind wir ja in der Schuld.
Das war ein kafkaesker Weg, zum Punkt zu kommen. So. Mein Lieber, es war mir wieder ein Fest diese Woche. Ja? Wie der Kurt Grömer immer gerne sagt, ich küsse deine Augen. Ja? Das ist auch die Rappersprache. Jetzt haben wir das noch mit dem Bushido nochmal abgeschlossen. Komisches Sprichwort. Ich glaube, ein arabisches Sprichwort, ich weiß es nicht. Aber ich küsse deine Augen. Pfui Deibel. Tschüss.
Mach's gut. Ja. Ich küsse nicht deine Augen. Ja, also. Nee, auch sonst nicht, gell? Mach's auch so gut. Ja, ciao.